Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 23. August, 10.15 Uhr und es gab gerade eine Breaking News. Der Nestle-CEO ist überraschenderweise zurückgetreten. Damit hat der Markt wohl nicht gerechnet. Und das auch sehr kurzfristig, also bereits zum 1. September verlässt er das Unternehmen. Der war wohl ziemlich lange mit dabei. Das ist so eine kleine Quick News am Rande, die ich mal schnell raushauen wollte, bevor mich ja wieder so ein Redeschwall bei den News dann kommt. Genau. Ansonsten, genau, erzähl mal, was war sonst so los am Markt, bevor wir heute mal so ein bisschen deinen neuen Kauf zerpflücken dann. Ja. Was gab sonst, was die Leute so wissen müssen aktuell?
Die Kurse sind gestern gefallen, gab's. Nee, ansonsten, also diese ganze Woche war wirklich so extrem ruhig, vor allen Dingen auch im deutschen Markt. Da gab's kaum Nachrichten und so weiter. Ich glaube, der Markt wartet so insgesamt auf diese Jackson Hole-Tagung heute 16 Uhr, also wenn der Podcast rauskommt, war die Rede schon, ist ja Jerome Powell an der Reihe und wird erzählen, dass er bald die Zinsen senkt und dass jetzt die Zeit reif ist und so weiter. Die große Frage ist halt für mich, ob das noch jetzt irgendwelche Auswirkungen im positiven Sinne hat oder ob das nicht jetzt schon doch langsam durchgekaspert ist, ja, dass jetzt Zinssenkungen kommen und dass die Daten teilweise doch eher schwächer waren zuletzt. Das ist ja offensichtlich. Also deswegen, ich rechne jetzt eher nicht mehr damit, dass es einen riesigen Bang oder so nach oben gibt. Wir haben gestern dann eigentlich auch ohne Nachrichten, also ich habe zumindest jetzt nichts wirklich gefunden, doch Druck gesehen im Tech-Sektor. Vielleicht waren es auch einfach nur Gewinnmitnahmen oder ein bisschen Angst vor der Rede oder sell the news einfach. Wir haben ja diese ganz krasse V-förmige Erholung jetzt doch gehabt. Zwar nicht ganz bis zu den Hochs, aber es war doch sehr ausgeprägt. Und dann waren gestern vor allen Dingen so einige Werte, die zuvor stark gelaufen sind, auch vor allen Dingen der Chipsektor, die waren wieder schwach. Ja, also vielleicht ist es auch so ein bisschen nochmal Gewinnmitnahmen vor nächste Woche Mittwoch ist es, glaube ich. Ne? Da kommen die Nvidia-Zahlen, da müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal einen kleinen Livestream machen. Ja, das lohnt sich vielleicht nochmal. Oder Adi, du bist nicht da, gell? Du bist ja im Urlaub, schade.
Ich bin im Urlaub,
nee. Dann mache ich das vielleicht alleine, mal gucken. Eigentlich bin ich mittwochs teilweise auch Fußball spielen, aber an so einem Event, ja, mal gucken, ne? Vielleicht mache ich einen kleinen Stream auf Instagram einfach
vom Feld. Stehst ins Tor rein, ja. Da kommen wahrscheinlich eh nicht so viele Bälle danach.
Bin so überragend gut im Fußball. Ich kann auch währenddessen noch einen Livestream machen und schieß trotzdem noch ein paar Tore.
So eine GoPro an die Stirn dann oben drauf und so. Mit Sicherheit was, ja.
Nee, ansonsten, wir haben ja noch ein paar Zahlen, wo wir nochmal gleich drüber sprechen, aber insgesamt ist doch, ja, es war eine Konsolidierung, bis gestern auf einem sehr hohen Niveau. Also die Stärke am Markt war schon erstaunlich, nachdem wir dann vor 14 Tagen diesen heftigen Einbruch hatten. Also ja, aber mal gucken, wie es weitergeht. Gab auch gestern wieder so ein paar Analystenkommentare, dass die doch sagen, es könnte so ein bisschen holprig bleiben. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, mal gucken, genau, die Woche gab es einige Zahlen, aber wir wollen erstmal über deinen PayPal-Kauf sprechen. Davor, denkt dran, ihr wisst jetzt, da braucht der Michael dann wieder Geld, also Daumen nach oben da lassen, damit wir auch ein bisschen Werbeeinnahmen mit dem
ich muss die Verluste wieder reinholen von meinem PayPal-Kauf.
Genau, ja, damit er die Verluste später auch reinholen kann. Ja, jetzt erzähl mal, was hat dich dazu bewogen, eine PayPal aktuell zu kaufen? Ich meine, ja gut, die letzten Zahlen, die sind ja sehr positiv gewesen. Ja. Ist jetzt natürlich die Frage, war da jetzt schon viel Effekt vom neuen CEO mit dabei? Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ja, wenn so nach kurzer Zeit. Aber erzähl mal, was dich dazu bewogen hat, ja.
Genau, also es gab ja mit den letzten Zahlen so eine Art kleinen Befreiungsschlag, muss man sagen. Und der neue CEO hat zumindest, also alles, was ich so von außen sehe, er hatte ja dann einmal diesen Spruch gebracht, ich glaube, irgendwas, we will shock the world, ja, danach kam aber dann erstmal irgendwie nicht so viel, ja, dann ist die Aktie auch wieder eingebrochen, der Markt dachte, da kommen erst die Hammer-Sachen, er hat aber schon viele Sachen in die Wege geleitet, unter anderem, ja, es gab ja auch diesen Sparkurs, aber das gesparte Geld wollte man unter anderem investieren, um neue Innovationen auf den Weg zu bringen, aber da war der Markt, ehrlich gesagt, lange doch sehr skeptisch. Die Aktie kam ja trotzdem nicht wirklich aus dem Quark. Aber jetzt in den letzten Tagen und Wochen, vor allen Dingen auch nach dem Kauf, hat sie ein neues Jahreshoch erreicht. Und das ist eigentlich schon mal so ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn der Gesamtmarkt ja, zumindest mal korrigiert hatte oder noch unter den Hoch steht, dass dann so eine Aktie, die lange Underperformer war, dass die dann hochzieht, das ist für mich so ein Zeichen, dass der Markt wieder ein bisschen Vertrauen fasst. Wir können ja über auf die Zahlen nochmal dann gleich eingehen. Aber es gab halt, wie gesagt, zuletzt einiges an positivem Newsflow, was dem Markt sehr gut gefallen hat. Unter anderem war es zuletzt diese Kooperation mit Etienne, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, und diese ganze Innovation um dieses Fastlane-Prinzip, Fastlane bei PayPal, das ist so eine Art, also ich habe das noch nicht selbst ausprobiert, das kommt jetzt auch, glaube ich, gerade erst bei den ersten Händlern, so eine Art schneller Guest-Checkout. Ne? Jeder, der irgendwo mal in einem Online-Shop eingekauft hat, der kennt das und den nervt das teilweise. Du hast ja keinen Bock, dich da irgendwo immer groß zu registrieren und so weiter. Bei Shopify-Shops finde ich das mittlerweile auch schon ganz cool. Da gibt's ja auch dieses Payment mit Shopify und so. Aber dieses Fastlane bei PayPal soll jetzt eben dieses neue Produkt werden, wo dann die Conversions auch für die Händler massiv erhöht werden und man halt sehr viel schneller als Kunde eben auch bei den Shops bestellen kann. Da wird dann einmal die Zahlungsdaten und die Versandadresse hinterlegt und dann sind es irgendwie nur ein, zwei Klicks und dann kannst du etwas bestellen. Und das Feedback dort ist wohl wirklich sehr gut, was man sagt. Und jetzt ist mit Adyen, einem der größten Zahlungsabwickler, so eine erste Plattform mit aufgesprungen. Und das hat ja auch nochmal für so einen kleinen Schub gesorgt. Und ich glaube, dem Markt gefällt das. Und ich kann auch empfehlen, dem Alex Chris immer mal auf X zu folgen. Der postet da mal so ein paar Sachen. Der probiert es jetzt auch gerade so ein bisschen hier Richtung Coolness mit Apple und Alphabet. Da war so ein Developer-Tag und da waren dann die ganzen Entwickler dabei und die haben dann direkt, als es freigegeben wurde, an ihren Laptops gesessen und haben dieses Plugin da Fastlane integriert und ausprobiert und so weiter. Und das Feedback soll wohl auch dort sehr gut gewesen sein. Ja, aber das ist natürlich alles immer nur, man kann sagen, vielleicht auch Marketing und Co. Wichtig ist ja, was wirklich dann dabei rumkommt. Aber da hat man jetzt schon gesehen, dass die letzten Zahlen und auch der Ausblick doch sehr gut waren. Und die Bewertung ist ja schon value-mäßig, muss man sagen. Ja, als ob PayPal irgendwie das Geschäftsmodell komplett am Ende wäre und disruptiert würde. So wird die Aktie mittlerweile gehandelt. Und es ist die große Frage, ja. Und das sagen ja viele, dass PayPal gar nicht mehr. Wer braucht noch PayPal, sagen viele, ja. Ich sage halt, 430 Millionen Leute brauchen anscheinend PayPal. So viele aktive Konten gibt's dort halt. Also es ist riesig groß. Und dieses Argument von wegen, dass ja jetzt hier dieses Apple Pay und Google Pay und so PayPal nutzlos macht, ist auch jetzt so ein bisschen beiseite geschoben, weil zumindest in der EU ist es ja so, dass dieser NFC-Chip für Drittanbieter freigegeben werden muss. Und es gibt zwar noch keine Integration von PayPal dort, aber das wurde jetzt auch schon mehrfach so ein bisschen durchgescheint oder durchgesickert, dass PayPal daran jetzt arbeitet. Und ich glaube, PayPal, wer das nutzt als Kunde, der weiß, das Vertrauen dort ist einfach extrem groß. Ja, also immer, also wenn ich irgendeinen Online-Shop nicht kenne, dann zahle ich auch mit PayPal. Zur Not sagst du hier, Fall aufmachen, Geld zurückbuchen, dann wird es erstmal geblockt, ja, und das ist vor allen Dingen bei uns Deutschen, glaube ich, sehr beliebt. Und wenn du dann halt einfach als Basis nicht mehr irgendwie deine Kreditkarte dort hinterlegst, um da irgendwo zu zahlen, online, offline, sondern ein PayPal-Konto, ich glaube, das werden sehr, sehr viele in der EU dann direkt machen, weil halt jeder ein PayPal-Konto hat, dann hast du auch von der Geschwindigkeit her mehr, oder wenn du offline einkaufen gehst, ne, machst du Doppelklick, das ist nicht mehr deine Visa, sondern PayPal, und kannst halt auch dort mit PayPal zahlen. Ich glaube schon, dass das auch ein Erfolg wird. Und deswegen diese ganzen Sachen in Kombination mit einem Aktienkurs, der jetzt nicht heiß gelaufen ist, aber wo sich zumindest was tut. Ja, also mir bringt es ja als Aktionär erstmal nichts, wenn ich so sehe, okay, die Aktie, also tut sich was so operativ, aber der Kurs fällt halt nur und so. Ne, ich will ja irgendwie dann sehen, dass der Markt wieder Vertrauen fasst. Und darauf hatte ich eigentlich gewartet. Und jetzt hier mit diesem Schub über $70 sage ich, okay, scheinbar wird diese Story jetzt zumindest wieder anerkannt, sage ich mal. Ja. Und das ist so der zweite Grund. Und der dritte Grund und mit der wichtigste waren natürlich auch die Quartalszahlen, die, ich muss sagen, eigentlich echt wieder sehr gut waren. Ja. Also wenn man die Argumente der Kritiker hört, dass PayPal keine Socke mehr nutzt und so weiter, und dann siehst du halt, Transaktionsvolumen steigt zweistellig oder das Volumen, ja, und die aktiven Konten sind wieder gestiegen, dann ja, finde ich das doch echt ganz fair für die Bewertung. Aber ja, du kannst ja gerne mal deine Meinung raushauen. oder wie du PayPal siehst, bist du auch eher der Bär oder bist du der Bulle oder bist du neutral? Oder wie siehst du die Bewertung?
Nee, ich habe vor, erst ist jetzt schon ein paar Wochen wieder her, ich habe mal ein Video, so ein Streitgespräch mit einem Kollegen von mir gehabt, der hat da die Bärenseite, ich die Bullenseite eingenommen. Also ich sehe durchaus optimistisch in die Zukunft von PayPal. Also zum einen, wie du sagst, die Bewertung, wir reden von einer Free Cashflow Yield von über 9%, das ist wirklich schon absurd hoch. Auch Forward KGV so 16, EVE bit 13,6. Und das wären für mich jetzt eher Zahlen für ein Unternehmen, das nicht mehr wächst. Ja. Und jetzt aktuell sieht es aber eben so aus, man rechnet damit, dass sie die nächsten 2 Jahre auch umsatztechnisch so hoch einstellig wachsen werden beim Nettoergebnis. Da können es sogar zweistellig werden. Ja. Sie haben jetzt auch die Schwächephase wirklich genutzt, um sehr viele Aktien zurückzukaufen. Das ist natürlich ein sehr smarter Move dann, aber natürlich brauchst du auch erstmal die Mittel, um das zu machen. Das hatten sie auf jeden Fall. Also jetzt auf Jahressicht nach dem Q2 24 beispielsweise sind in den letzten 2 Jahren die Anzahl der ausstehenden Aktien um 4,9% pro Jahr zurückgegangen. Also knapp 10% dann. Das ist schon wirklich verdammt viele Aktien, die da aus dem Markt gegangen sind. Also das haben sie wirklich sehr gut dann in dem Verlauf gemacht. Das mit den aktiven Accounts, das hatte ich ja schon mal auch erzählt. Also da war ja der Hauptgrund dafür, dass es zurückgegangen ist, dass sie sich tatsächlich mal so an die Account-Leichen dran oder drauf gestürzt haben und die dann halt tatsächlich gelöscht haben. Also PayPal hatte sehr viele, also mehrere Millionen tote Accounts sozusagen, die hat man gelöscht und deswegen ist die Anzahl der aktiven Accounts sozusagen dann auch runtergegangen. Und jetzt scheint es dann aber eben wieder so zu sein, dass man jetzt wieder so das echte Wachstum dann hat. Deswegen ist es jetzt dann eben auch bereits das zweite Mal in Folge wieder gewesen, dass die aktiven Accounts dann gestiegen sind im Q2. Also im Q1 gab es das und wie du auch sagst, also worauf man natürlich so hauptsächlich schauen sollte, ist dann eben auch TPV oder Total Payment Volume und das ist im letzten Quartal um 11% nach oben gegangen. Das ist natürlich sehr stark, ja, auch an sich Net Revenues 8% plus, Operating Income 17% plus, Net Income 10% plus, also hat alles wirklich sehr ordentlich ausgesehen. Also ich habe gesagt, wenn PayPal wirklich so die Sachen angeht, die der neue CEO auch gesagt hat, da haben sie wirklich sehr viele Potenziale, gerade dieses Fastlane-Prinzip. Man kennt es oft, du gehst irgendwo online irgendwo hin, dann klickst du ein bisschen rum, legst dir ein paar Sachen in den Warenkorb rein und irgendwann sagst du, okay, eigentlich brauche ich es doch nicht. Ja, aber PayPal ist dann aber so, wenn du dann halt in der Fastlane dann drin bist oder diesen One-Click-Buy dann hast, also das ist ein verdammt großer Hebel. Das haben sie auch selber mal in der Präsentation gezeigt. Sie ist jetzt schon zu lange her. Die genauen Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf. Aber wir reden da von einem mittleren zweistelligen Wachstumspotenzial dann eben auch für die Händler. Und mittlerweile habe ich auch so das Gefühl, auch so online, wenn ich so in anderen, bei anderen Stores außerhalb Amazon einkaufe, also mittlerweile bietet fast jeder PayPal an. Also ich habe zuletzt sehr viel mit PayPal bezahlt. Viele wissen es ja, ich bin jetzt auch ein bisschen mehr so auf den Fitnesstrichter gekommen, habe sehr viel so auch so Protein-Sachen gekauft und Lightfood. Also so auf diesen ganzen Webseiten alles immer mit PayPal bezahlt oder Frosta oder so. Alles nur noch mit PayPal dann am Bezahlen gewesen. Ja, also.
Also es gibt so ein paar Zahlen. Ich habe das ja natürlich nochmal aufgemacht mit dem Fastlane. Das ist ja immer wichtig für die Händler, die Konvertierungsquote. Ne? Also Leute legen sich aus den Warenkorb und wie viele konvertieren dann wirklich zum Kauf? Die liegt wohl bei Fastlane bei 80%. Die Quote ist um bis zu 70% höher, sagen sie. Das sind natürlich jetzt alles nur so Werbeaussagen. Wahrscheinlich dann auch irgendwie natürlich alles, also ob das wirklich in der Praxis genau so krass ist, weiß man nicht. Und sie sagen, ich muss gerade nochmal schauen, genau, 32% schneller soll das Ganze funktionieren wie bei anderen Sachen und ja, wie gesagt, hohe Kundenzufriedenheit und auch eben sehr viele Vorteile für die Händler und deswegen ist das Ganze sehr spannend und bei den Zahlen, du hast es gesagt, die waren unterm Strich doch sehr gut, beim Ergebnis richtig hohes zweistelliges Wachstum auch, ja, also wenn man beim Umsatz oder beim Payment-Volumen schon 11% wächst und dann halt noch jedes Jahr brutal viele Aktien zurückkauft. Das Aktienrückkaufprogramm wurde jetzt nochmal von 5 auf 6 Milliarden US-Dollar erhöht. Also es ist wirklich krass, weil man halt jetzt die Prognose für den freien Cashflow auch nochmal um 1 Milliarde erhöht hat. Und das packt man direkt in Aktienrückkäufe. Also das ist schon echt brutal. Und auch die bestehenden aktiven Nutzer, die haben auch mehr über PayPal abgewickelt. Also das sind solche Leute wie der Daniel, die jetzt dann irgendwie mehr ihr Proteinzeug kaufen und dann halt noch mehr über PayPal bestellen. Ja, also es sieht insgesamt doch wirklich gut aus und die Prognose hat man ja sogar angehoben beim, ich muss gerade nochmal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde, beim Ergebnis pro Aktie hat man doch nochmal ordentlich jetzt zugelegt. Ich muss gerade nochmal schauen, wo ich das finde. Genau, Gap-Ergebnis soll jetzt bei 3,88 Dollar bis 3,98 Dollar liegen. Vorher hat man gesagt 3,64 Dollar. Also mittleres bis hohes einstelliges Wachstum hat man am Anfang gesagt. Und jetzt soll es halt in den niedrigen bis mittleren Zehnerbereich liegen. Also 10-15% Ergebniswachstum. Also das ist schon... Und eigentlich hat er ja gesagt, das ist ja auch noch wichtig, dieses Jahr ist eigentlich ein Übergangsjahr, weil dieser große Produktlaunch und so weiter, sie wollen ja auch, glaube ich, in den Werbebereich einsteigen und so weiter, mit den mit Werbekunden Geld verdienen und so weiter, das soll alles dann erst nächstes Jahr kommen. Also ich bin mal gespannt, ja, es ist ein Value-Titel, der gerade sehr niedrig bewertet ist. Man muss natürlich auch immer aufpassen, ja, es gibt auch sehr viele Fallen einfach, ja. Ich hoffe nicht, dass es so eine Intel ist, die günstig bewertet ist, aber die dann irgendwie weiter in den Bach runtergeht. Aber die Zahlen aktuell sprechen halt eine andere Sprache, weil sie wachsen ja. Also deswegen, ne? Also.
Ja, und sie verlieren jetzt auch nicht so krass Marktanteile an andere Konkurrenten und so. Das war halt auch einfach so dieses Corona-Hoch und so, wo alle nur noch zu Hause gehockt sind und online eingekauft haben. Das hat schon seine anderen Gründe und ist für mich jetzt nicht mit Intel vergleichbar. Also für mich, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich wäre tatsächlich auch eher auf der Long-Seite, beziehungsweise in der Bullen-Phase.
Also ihr wisst, was mit PayPal passiert in der nächsten Zeit. Genau, es ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ne? Ich weiß, ihr könnt gerne mal eure Meinung runterschreiben. Keiner kann in die Zukunft schauen. Wenn es jetzt eine dicke Rezession doch in den USA gibt, dann werden die Prognosen wahrscheinlich querbeet auch bei Payment-Anbietern nicht zu erfüllen sein. Und dann wird vielleicht auch PayPal wieder abstürzen. Aber sie verdienen halt unterm Strich doch sehr viel Geld, kaufen Aktien zurück. Die Zahlenaussichten sind für mich ganz gut. Aber ich rechne damit jetzt auch nicht hier, dass das eine Riesenrakete wird, sondern halt einfach ein solides Basisinvesten. Deswegen habe ich meine bestehende Position auch heute verdoppelt. Ja, und ich war gerade eben so ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Also ich habe ja, hab's gesagt, ich habe viele verschiedene Depots und einige Depots auch bei, ich sag mal, bei etablierten Online-Brokern, also nicht Neo-Brokern, sondern den großen etablierten Brokern. Und ich habe für meinen Kauf von 125 Stück PayPal 29,15 Euro gezahlt. Das ist, das sind 0,4% quasi. Kann man jetzt sagen, dass das auch nicht so relevant ist, aber beim Verkauf fällt das ja auch an. Also fast 1% sind dort weg, wenn man so viele Jahre hält oder wenn sie deutlich steigt, dann wird das nicht mehr so relevant. Aber es ist trotzdem irgendwie schon krass, wenn man das heute vergleicht mit, Brokern, die das doch sehr viel günstiger anbieten. Deswegen, da muss ich auch mal überlegen, ob ich da irgendwann doch mal umziehe. Ja, deswegen in dem Zusammenhang ganz kurz nochmal Werbung zum Thema Smart Broker Plus. Da haben wir gerade die Aktion. Jeder, der ein Depot dort eröffnet, der bekommt eine DHL-Aktie gratis ins Depot eingebucht. Und bei Smart Broker habt ihr eben den Vorteil gegenüber solchen großen Online-Brokern, dass die Gebührenstrukturen doch deutlich günstiger sind und dass ihr aber auch dort an verschiedenen Börsen handeln könnt, dass ihr sogar an den US-Börsen handeln könnt und ja, dadurch natürlich deutlich besser aufgestellt seid. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht jetzt nicht so große Summen kauft, weil bei kleinen Summen durch diese Grundgebühren bei anderen Brokern wird das halt nochmal teurer. Dann seid ihr dann schnell mal bei 2-3% Ordergebühren und das ist dann halt einfach viel zu viel. Ja, deswegen Smart Broker Plus, schaut euch das gerne mal an und diese Aktion, die wir haben mit der DHL-Aktie, das ist, glaube ich, ein mega Angebot, um da mal auch die eigenen Gebühren vielleicht zu überprüfen oder sich breiter aufzustellen mit mehreren Depots, um auch zum Beispiel US-Aktien zu handeln, Werbung Ende. Das hat gerade gut gepasst, würde ich sagen.
Genau, ja. Und ihr müsst auch noch als Zusatz keine Voraussetzung erfüllen. Also ihr müsst nicht irgendwie, ja, wie der Michael, 125 PayPal-Aktien kaufen, dass ihr dann eine DHL-Aktie bekommt.
Du musst uns ein bisschen Geld überweisen dafür.
Genau. Aber da seht ihr mal wieder, der am Boden gebliebene, der River Cola Drink zahlt aber gerne mal für seinen Aktienkauf dann 30 Euro, ja. Da hättest du dir viel echte Cola dafür kaufen können.
Das ist halt so, ne? Da ich da wenige Transaktionen mache, ist es nicht so ganz so wichtig, aber wer halt auch öfters mal handelt und so weiter, da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken dazu machen. Ich würde niemals alles immer zu einem Broker parken. Vor allen Dingen, wenn es um viel Geld geht, ne, weil niemals alle Eier in einen Korb, wenn mal was ausfällt, wenn mal irgendwas passiert, alles sehr unwahrscheinlich, aber da ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Jeder Broker hat Vor- und Nachteile, auch was Kundenservice angeht. Dieses ganze Thema hatten wir ja zuletzt auch schon mal bei Trade Republic, ne? Aber genau, das reicht jetzt auch zu dem Thema.
Viel wichtiger eben auch, der viele ja wahrscheinlich nicht so große Käufe tätigen, wie du es vorher gesagt hast mit den Prozenten, genau. Jetzt springen wir aber mal in die Earnings Season rein. Ja, es war die Woche der Schmutzaktien, könnte man so schön sagen. Also diese Woche hat alles so ein bisschen reported, was Rang und Namen hat, aber eher auf der negativen Seite. Wir fangen mal mit Snowflake an. Ja, eine Aktie, von der ich noch nie wirklich viel gehalten habe, die immer mit optisch hohem Wachstum gelockt hat, aber ein Geschäftsmodell zu scheinen seit mit dem sie nie Geld verdienen werden. Und es gab da wieder Zahlen, die so diese Theorie ein bisschen bestätigen. Die hatten ja mal so ein bisschen einen Hype, weil Warren Buffett, ich glaube, der war sogar vorm IPO schon drin. Aber ja gut, also wir reden jetzt da nicht irgendwie von 5% Depotanteil. Das war ein Bruchteil von 1%, was da mit dabei war. Und sie haben ihre Verluste ja stattlich ausgebaut. Ja, also im Vorjahr hat man noch knapp 226 Millionen verbrannt. Jetzt sind schon 317 Millionen gewesen. Also der Trend geht nach oben, nur leider halt irgendwie in die falsche Richtung nach oben. Sie sind immer noch so knapp 30% dann gewachsen, ja, vom Umsatz. Aber ich habe schon oft das Thema mal angesprochen. Snowflake hat dieses ganz bestimmte Problem. Sie sind kein SaaS-Unternehmen, also es ist nicht jetzt wie zum Beispiel bei Adobe, wo du einmal ein Photoshop entwickelst und es dann an Millionen Leute lizenzierst oder als Abo verscherbelst, sondern bei Snowflake, das schreiben sie ja selber über sich, dass sie kein SaaS-Unternehmen sind, also da scheint es halt echt so, wenn da ein neuer Kunde kommt, dass die von denen das komplette Ding aufbauen. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie zeit- und kostenintensiv sowas ist, also theoretisch brauchst du da wahrscheinlich sogar für jeden neuen Kunden dann noch neue Mitarbeiter, die das Ganze dann machen, und daran merkt man dann eben, das Geschäftsmodell, das scheint irgendwie nicht so zu funktionieren, ja, also sie haben die Verluste deutlich ausgebaut, vor allem eben auch, also sie haben nicht nur ihre Marketingkosten sehr stark gesteigert, auch die Cost of Revenues, die sind extrem nach oben gegangen, von 218 auf 288 Millionen, also daran sieht man auch, das skaliert halt auch irgendwie nicht so wirklich profitabel, also dass man da mal irgendwie sehen kann, hey, je größer das wird, desto weniger sind die Kosten. Das ist halt so eines ihrer absoluten Kernprobleme. Und es ist aktuell nicht wirklich ersichtlich, wie das ganze Ding mal so irgendwie oder irgendwann mal profitabel wird. Und das heißt dann eben im Umkehrschluss, dass du immer mehr verwässert wirst, weil immer wieder neue Aktien ausgegeben werden. Auch natürlich diese Share-Based Compensation, die damit dazukommen. Gerade solche Unternehmen wie Snowflake, die sind da immer ganz vorne mit dabei. Ihr müsst euch vorstellen, die sind Free Cashflow positiv und das schon seit sehr langer Zeit. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Share-Based Compensation da mit dabei ist. Also ich kann es immer sagen, im letzten Quartal, also im Q3 24, da hatten sie Share-Based Compensation im Wert von 356 Millionen. Im Quartal davor 331 Millionen. Also
da sollte man mal arbeiten dort, oder? Das wäre doch ganz schön.
Ja, bei Snowflake lohnt sich da die ausstehende Anzahl von Aktien, die es in den letzten Jahren, also in den letzten 2 Jahren pro Jahr 2,5% nach oben gegangen. Also es scheint kein Ende zu nehmen und die Aktie, die stürzt auch immer weiter ab. Ja, also sie war mal in ihren Höchstzeiten so bei 200, also jetzt zuletzt mal bei 230. Davor hat sie schon ein langes Tal gehabt. In ihrer absoluten Höchstzeit war sie mal bei 300. ja, was ist das? Na, 400 haben sie nicht ganz, glaube ich. Ja, oder doch so bei ziemlich genau $400. Jetzt aktuell, da krebsen sie so irgendwo bei $120 rum, 110, 120 Dollar. Ja. Also es ist ein Unternehmen, wo ich einfach sage, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, also es zeigt eben, sie haben halt eben einfach nicht diese Stärke, wie es das SaaS-Business sonst so mitbringt. Und keine Ahnung, wo das hingehen soll. Zusätzlich sind sie auch immer noch, also das ist auch eine Firma, die auch immer wirklich hoch bewertet ist. Also wir reden da immer noch von einem Price to Sales von ungefähr 15. Und das bei so einem unrentablen Wachstum, das die haben, also für mich weiterhin auf jeden Fall gar kein Thema, die Aktie.
Na, ich glaube, sie hatten damals, als sie an die Börse kamen, ja irgendwie Umsatzwachstum von über 100%. Aber selbst da hätte man, glaube ich, 3-4 Jahre gebraucht, mit 100% Wachstum, dass das irgendwie mal fair wird. In der Zeit tut sich auch in der Aktie nichts, weil wenn die Aktie dann gestiegen wäre, wäre es ja immer noch zu teuer. Also es war damals auch wirklich absurd hoch bewertet, aber das war ja auch schön während des Tech-Hypes. Und ich glaube, die war ja so eine Zeit lang noch weiter gestiegen, aber ja, du hast gesagt, also 868 Millionen jetzt Quartalsumsatz, rechnest du das mal sehr optimistisch hoch, sind sie dann irgendwie bei 4 Milliarden pro Jahr irgendwann? Sind aber 40 Milliarden immer noch wert, also und ja, wie gesagt, ne, und dabei immer noch so brutal am Geld verbrennen, unterm Strich plus Verwässerung. Ich bin auch irgendwie kein Fan von der Aktie, muss ich ehrlich sagen.
Viele haben bei der Aktie immer die hatten die höchste Net Dollar Retention, die es, glaube ich, am Aktienmarkt gegeben hat. Die waren mal in der Nähe von 200%. Für diejenigen, die sich fragen, was ist die Net Dollar Retention? Du hast ja zwei Arten von Wachstum in einem Unternehmen in der Regel halt. Das eine ist das Wachstum mit neuen Kunden, also du akquirierst neue Kunden, hast dadurch neue Umsatzströme. Das andere ist dein organisches Wachstum. Also wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hast, mit bestehenden Kunden weiter zu wachsen. Das ist eben oft im Softwarebereich der Fall, dass du einen Kunden hast, der kommt neu rein und dann möchte der erstmal gucken, was hast du für Angebote, der testet dann noch erstmal deine Software und vielleicht ist es dann aber so, dass der ja dann im nächsten Quartal oder im nächsten Jahr zusätzliche Dienstleistungen bieten möchte. Und bei Snowflake ist das natürlich recht klar, wenn du da ein selbstgebautes Produkt bekommst und du dann sagst, hey, und dann hätte ich jetzt aber gerne noch das und das und das, dann bauen die dir das. Und deswegen hatten die eine unfassbar hohe Net Dollar Retention, also ein Wachstum durch die bestehenden Kunden. Also da waren sie bei fast 200%. Ich weiß nicht, ob sie mal über 200% waren. Ich weiß aber mal so 187 war mal so einer ihrer absoluten Hochpunkte. Also das heißt, dass die mit den Kunden zum Vorjahr 87% Umsatz plus dann sozusagen dann hatten, also nur mit den bestehenden Kunden dann, ja. Das ist, und das hat dann so ein bisschen so diese Story dann einfach ins Rollen gebracht, dass die dann gesagt haben, hey, die wachsen so brutal schon alleine auf bestehender Fläche, aber es zeigt sich dann halt eben, dass du das ganze Ding halt irgendwie, es scheint so, also das wird viele, viele Jahre dauern, bis die mal überhaupt in die Nähe der Profitabilität kommen und da heißt es dann eben, ja, dass immer wieder neue Aktien ausgegeben werden, Kapitalerhöhung, Verwässerung und. Deswegen Snowflake, ja, bleibt ein schwieriges Thema, ja. Ähnlich schwierig schon seit langem ist auch Peloton für mich einer der kommenden Insolvenzkandidaten. Da hat es aber mal, wieso hast du es im Depot noch, oder?
Nee, hatte ich mal, hab's ja nicht mehr, aber auf geht's Peloton. Ich hab's ja irgendwann mal dann mit minus 85% verkauft oder so, war dann... Ich will nicht so, die war ja nichts mehr wert, aber ich will dann trotzdem nicht so ein Schrottding da im Depot haben. Also die ist sogar seitdem noch deutlich weitergefallen. Also ist schon lange her, als ich verkauft habe.
Ja, sie ist jetzt so in einer Woche, ich glaube, weit über 30% gewachsen. Also auf die Zahlen hat der Markt sehr positiv reagiert. Man merkt aber schon, es ist was im Argen, wenn die Aktie year to date immer noch zweistellig im Minus ist, nachdem sie so angestiegen ist. Also wir reden year to date immer noch von über 20% im Minus. Ja, Peloton war ja, was ihr großes Problem war, die hatten ja auch diesen riesen Corona-Hype und dann ist das Management aber völlig durchgedreht. Die haben viel zu viele von diesen überteuerten Fahrrädern produziert, sind sie dann nicht losgeworden, dann musste das zu, ja, für ihre Verhältnisse Dumpingpreisen dann verschleudert werden, beziehungsweise sie haben es halt im Inventar behalten.
Die haben sogar eigene Fabriken damals gekauft, um die Dinger zu bauen und so weiter, weil damals war, ich habe das ja verfolgt, damals war das Problem, dass sie das gar nicht so schnell her verschiffen konnten, haben sie das dann irgendwie per Flugzeug transportiert zu horrenden Preisen, um halt lieferfähig zu sein. Dann haben sie gesagt, nee, wir brauchen eine Fabrik vor Ort, Als die dann fertig war und produziert hat, da wollte keiner mehr die Fahrräder haben. Das war noch blöder, ja. Das war
ja, sie haben halt nicht mit der Faulheit der Menschen gerechnet. Ich hab's, ey, ich schwör's, ich hab's damals in Corona schon gesagt, Peloton, das ist ein Geschäftsmodell dem Untergang geweiht. Kein Mensch gibt für sowas langfristig Geld aus, beziehungsweise benutzt es langfristig. Also es war ja nicht nur so, dass diese Fahrräder unfassbar teuer waren von Peloton. Mhm. Du musstest ja dann auch noch einen hohen monatlichen Beitrag bezahlen, dass du da diese, vor allem, du musst einen Beitrag bezahlen für ein Trainingsprogramm, dass du auf dem Fahrrad fährst. Also das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß, Spinning ist ein bisschen was anderes, aber ich glaube, ihr wisst schon da, worauf ich hinaus will. Also im Endeffekt, du hockst halt nur auf dem Fahrrad, ja, und ob jetzt da
ja, dann aber irgendwann so Dinger drumherum mit einer Matte, ah, ja, ist aber auch egal. Ja.
Also, ja, also ihr wisst schon, was ich meine. Ja, natürlich gehört zum Spinning auch ein bisschen was anderes mit dazu, aber es ist ein wahnsinnig teures Abo-Modell dafür, dass du auf dem Fahrrad sitzt, ja. Also, ja, und ihr seht jetzt auch schon an den Zahlen, der Umsatz zum Vorjahresquartal, der ist gesunken und trotzdem steigt die Aktie um 30%. Also da seht ihr mal so auch in was für oder von was für Regionen wir da mittlerweile so bei dieser Aktie dann eben sprechen. Das Total Gross Profit, das oder nee, es ist eine Million, warte mal.
Der Umsatz ist minimal gestiegen diesmal.
Er ist minimal gestiegen, es ist rechtsrum gewesen. Ja, also der Umsatz, also er war auf Vorjahresniveau, er ist um 1,5 Millionen gestiegen, also von 642 auf 643,6 Millionen, ja.
War das erste Wachstum aber seit vielen Jahren, ne? Deswegen, also ja.
Muss jetzt natürlich jeder selber entscheiden, ob das dann 30% plus dann wert ist, ja. Das Subscription Gross Profit ist nach oben gegangen von 284 Millionen auf 294 Millionen und vor allem, was wahrscheinlich so die Aktie diesmal beflügelt hat, ist, dass das Total Gross Profit von 201 Millionen auf 312 Millionen gestiegen ist. Das ist ein Plus von 55%. Also, dass es hier jetzt mal so ein bisschen Lichtblick gegeben hat und die Verluste deutlich eingegrenzt wurden, also von 242 Millionen auf nur noch 30 Millionen, ja. Weil man muss aber auch ehrlicherweise sagen, also Peloton geht halt auch so langsam das Geld aus. Ja, sie haben jetzt noch knapp 700 Millionen an Cash und Cash-Äquivalenz in ihrer Bilanz drin stehen. Zinstragende Schulden ist jetzt eigentlich nicht wirklich viel in der Bilanz zu sehen, aber wenn man überlegt eben, dass sie im Vorjahresquartal noch fast eine Viertelmilliarde verbrannt haben, da wäre der Weg nicht mehr so ganz weit gewesen, bis dann eben gar nichts mehr dann da gewesen wäre, ja. Also unter dem Strich, Peloton bleibt für mich ein Unternehmen, das dem Untergang geweiht ist und in meiner Meinung nach in 5 Jahren nicht mehr existieren wird. Das heißt nicht unbedingt, dass sie insolvent sind, aber es könnte auch sein, dass sie aufgekauft werden, weil sie doch noch eine recht große Nutzerschaft haben. Also Members sind aktuell 6,5 Millionen. Da hatte man ja schon mal so die Vermutung, dass Amazon das Ganze nur schon alleine aus den Datensicht übernehmen möchte, aber für mich ein Unternehmen, das keine Zukunft hat.
Ja, also es war ja mal eine Zeit lang so die Hoffnung, dass es ja auch so eine Art Subscription-Modell ist mit diesen Mitgliedern und die waren ja immer noch, obwohl die Fahrräder nicht mehr so gut liefen, ich glaube, gibt es überhaupt das Laufband, Rudergerät? Ich weiß gar nicht, ob es Laufband gab, es ja auch mal dann diesen Todesfall und so, da gab es ja da auch mal, ich glaube, Rudergerät, weiß ich gar nicht, ob die das überhaupt jetzt noch anbieten oder ob es überhaupt mal angeboten haben. Auf jeden Fall, die Memberships, die sind ja auch jetzt am Stagnieren bzw. weiter leicht zurückgehen. Also auch dort ist jetzt keine neue Wachstumsstory. Aber dass die jetzt kurzfristig pleite gehen, eher unwahrscheinlich. Du hast ja gesagt, sie haben noch Cash. Sie hatten jetzt dieses Quartal auch einen Free Cashflow von 26 Millionen. Also die haben brutal eingespart jetzt und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, haben die da auch jetzt Lagerbestand abgebaut nochmal? Sie haben, glaube ich, sie probieren jetzt mit Finanzierung und so viel zu machen, damit die Bikes ein bisschen ja erschwinglicher werden. Aber ja, selbst wenn sie sich halt jetzt über Wasser halten, ist natürlich trotzdem die große Frage, irgendwann muss ja auch wieder Wachstum herkommen. Und es kann jetzt auch sein, dass das dann gestern so eine Art Short Squeeze war, dass jetzt eine ganz große Trendwende ist. Ja, also vielleicht überleben sie jetzt oder sie haben sich gefangen, sagen wir es mal so. Ne? Aber es reicht natürlich trotzdem nicht. Sie sind auch 1,6 Milliarden schwer, dass man da jetzt wieder richtiger Hype sieht in der Aktie. Ja, aber man kann sie sich mal wieder irgendwie so für Zocker, sage ich mal. Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall ins Langfristdepot legen. Aber Zocker können die ja mal beobachten jetzt so ein bisschen. Gestern war ein riesiges Volumen in der Aktie. Ich habe nur gesehen, heute Morgen gab es direkt mal eine Abstufung wieder. JP Morgan unter anderem jetzt gerade auf Neutralziel $5. Ja, die haben jetzt direkt in den Anstieg hinein gesagt, nee, das ist jetzt zu viel des Guten, ne? Aber ja, mal schauen. Auf jeden Fall, der Markt hat anscheinend noch mit deutlich schlechteren Zahlen gerechnet und gibt zumindest ein kleines Aufatmen, aber Wachstum wird, glaube ich, echt schwer, ne? Weil du hast, also ich hätte es nicht gedacht, dass das so krass zurückgeht nach Corona, weil es ist jetzt nicht nur Spinning und so, sondern es sind ja schon so mit Motivation, Kursen, Ranglisten, Pipapo, Gamification, ja, aber interessiert trotzdem anscheinend nicht so viele Leute, wie man gedacht hätte. Ja.
Die wenigsten ziehen solche Trainingsprogramme lange zu Hause einfach durch. Ja. Also diejenigen, die regelmäßig Sport machen, die wollen entweder raus oder ins Gym dann gehen. Also die wenigsten wollen das immer wirklich zu Hause machen.
Ja,
das
und jetzt gibt es ja auch noch Abnehmspritzen. Da brauchst du dich gar nicht mehr aufs Fahrrad zu setzen.
Genau,
du
ja.
Einfach hier Wegovy rein und dann nimmst du auch so ab. Ja.
Ja, könnte man auch so in die Richtung noch spinnen.
Ja, ja.
Ganz kurz wollen wir über die Baidu-Zahlen sprechen, weil wir wissen, China ist bei euch nicht mehr so das allerheißeste Thema, aber da ja Baidu auch sehr viel mit Robotaxi und so in Einklang gebracht wird, möchte ich ganz schnell auf die Baidu-Zahlen eingehen, bevor wir dann noch zu guter Letzt uns Intuit dann anschauen. Bei Baidu hatte man im letzten Quartal kein Wachstum. Die Aktie sieht auch aktuell vom Kurs her sehr schwach aus, also ist nicht gut gelaufen. Eben bei Baidu ist ja immer so das Ding, sie werden ja so als die KI-Aktie in China gehandelt, aber aktuell ist halt tatsächlich recht wenig von dem Ganzen zu sehen, auch jetzt, weil sie haben ja schon jetzt erste Städte, in denen die Robotaxi-Dienste ausgerollt wurden. Sie sind jetzt in ihrem Wachstum, also in ihrem Werbemarkt, da wachsen sie noch ein bisschen, sie sind ja auch sozusagen so ein bisschen das Alphabet von China, nur das Problem ist, dass sich die großen Unternehmen von ihnen abgekoppelt haben. Also, dass du da eben nichts findest dann, weil gerade so Unternehmen wie Tencent oder Alibaba, die wollen halt, dass du ihre eigenen Plattformen für die Suche nutzt. Ja. Das ist auch damals ein harter Schlag dagegen Baidu gewesen. Also, sie sind im Werbemarkt noch knapp 1% auf Jahressicht gewachsen und dann eben ihre KI- und Cloud-Dienste, also das sind die Non-Marketing-Dienste, die sind zum Vorjahr zwar um 10% gewachsen, das ist aber noch eine recht kleine Sparte bei ihnen. Ja, also sie haben ja noch diesen Streamingdienst, diese iQIYI, ja, das könnte man so sagen, so ein bisschen so das chinesische Netflix, das ist aber deutlich geschrumpft, ja, das ist ein Rückgang zu 5% gewesen. So unter dem Strich kann man sagen, dass auch Baidu dieses Mal wieder recht enttäuschend war bei den Zahlen und auch da es irgendwie keine Anzeichen jetzt für nachhaltige Erholung gibt oder dass KI aktuell in China so dieses ganz große Thema dann wäre, genau.
Ja, dann also ganz kurz noch vielleicht, was mir aufgefallen ist, bei allen Zahlen jetzt aus China, die waren alle beim Ergebnis pro Aktie immer besser als erwartet, aber beim Umsatz haben eigentlich fast alle die Erwartungen verfehlt und es gab ja, glaube ich, bei fast allen nur ganz, ganz wenig Umsatzwachstum, alles nur so maximal einstellig. Ich glaube, Alibaba war ja auch wieder da unter Erwartung. Und das sieht man jetzt auch bei Baidu wieder. Ne? Das zeigt halt auch wieder so ein bisschen, wie die chinesische Wirtschaft gerade drauf ist, dass es halt sehr, sehr schwierig ist für die großen Konzerne. Aber sie haben es zumindest geschafft, anscheinend die Kosten im Griff zu haben oder sogar die Kosten gesenkt. Und aber dass die halt alle kaum wachsen oder sogar die Umsatzziele verfehlt haben vom Markt, ist natürlich auch jetzt nicht gerade förderlich für den Kursverlauf.
Ja. Und dann gab es aber auch noch einen Lichtblick, also auch mal ein Qualitätsunternehmen, das diese Woche seine Zahlen präsentiert hat. Das ist Intuit, für diejenigen, die es nicht kennen. Intuit ist ein sehr großer Softwarekonzern, einer der größten der Welt, die sich auf den Bereich Steuern spezialisiert haben. Da gehören so Sachen wie TurboTax oder QuickBooks mit dazu. In Amerika sehr bekannt. Also nahezu jeder, der eine Einzelfirma hat oder so kleinere Unternehmen, nutzen die Software von Intuit und sie sind wieder sehr stark gewachsen. Also ein Unternehmen, das fast immer zweistellig am Wachsen ist. Die machen über 16 Milliarden Umsatz mittlerweile, also in einem ganzen Jahr. Also das ist ein ein wirklich riesiges Unternehmen, ja, und sind jetzt auch aufs ganze Jahr hingesehen wieder um 13% gewachsen bei den Umsätzen. Das Operating Income ist um 16% gewachsen. Die verdienen richtig viel Geld. Also Earnings per Share waren $10.43 und das ist ein Plus von 24% gewesen. Und auch jetzt das vierte Quartal ist wirklich wieder sehr stark gewesen. Also die Revenues sind von 2,7 auf 3,2 Milliarden gewachsen. Und unter dem Strich dann, also sie hatten auch aufgrund von Restrukturierung Einmalbelastungen, deswegen ist diesmal das EBIT negativ gewesen, aber ohne diese Restrukturierungskosten wären sie deutlich besser als im Vorjahr gewesen. Und man kann sagen, Intuit ist ein wirklich wahnsinnig starkes Unternehmen. Die sind jetzt auf Einjahressicht, sind sie über 30% gewachsen. Dieses Jahr war noch nicht ganz so gut. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass Intuit leider kennt der Markt, muss man sagen, auch die Qualität von dem Unternehmen, die unfassbare Bewertung aufrufen. Ja, also da reden wir aktuell KGV 61, Forward KGV 35 und EV to EBIT von 49, ja. Also das EBIT haben wir gerade gehört, da gab es jetzt auch Belastungen und so weiter. Das wird noch nach oben gehen. Also die Zahl wird voraussichtlich mal wieder ein bisschen nach unten gehen. Aber man weiß einfach um die Stärke, denn Intuit hat es auch immer wieder geschafft, mit neuen Trends mitzugehen. Die gibt's nämlich auch schon sehr, sehr lange. Also die haben dann auch zum Beispiel, also die gemerkt haben, dass Square in einigen Bereichen gut ist, haben sie eine Partnerschaft mit Square gemacht oder die kaufen dann Konkurrenten auf, die interessante Produkte dann haben. Und das machen sie mittlerweile seit tatsächlich mehreren Jahrzehnten sehr erfolgreich. Ja, also ich meine sogar mal gelesen zu haben, dass es, dass die schon Anwendungen zu MS-DOS-Zeiten dann hatten. Also die gibt's auch schon seit 1983. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr starker Track Record, vor allem in so einem Bereich dann. Also wenn du eine Software anbietest und das schon seit den Anfang 80er Jahren dann machst. Wirklich sehr gut und ist ein Unternehmen, wo ich jedem mal empfehlen kann, sie sich mal zumindest anzuschauen. Jetzt auf dem aktuellen Niveau würde ich sie wahrscheinlich auch eher erstmal nicht kaufen.
Beim Dip vielleicht mal. Das gibt immer mal Dips bei der Aktie. Die müsste man mal kaufen. Ne?
Ja, also. Es gab die letzten 2-3 Jahre mal größere Rücksetzer. Das ist meistens dann auch immer der Fall gewesen, wenn die Zahlen mal nicht zu 100% überzeugt haben. Aber man hat jetzt auch wieder in den letzten Zahlen gesehen, dass sie regelmäßig wieder sehr starke Comebacks dann haben und eben auch sehr, sehr viel Geld verdienen, ja, und das ist eben einer ihrer großen Vorteile, es ist ein Unternehmen, das wahnsinnig viel Geld verdient,
ja. Und die Guidance für nächstes Jahr ist ja auch wieder mit zweistelligem Wachstum, sehe ich gerade, also 18,35 Milliarden, das liegt auch ein Ticken über dem Konsens, 12-13% Wachstum, also sieht nicht schlecht aus, ja, aber 186 Milliarden MCAP, ja gut, ist halt Softwarekonzern, ne? Aber ja, ist kein Schnäppchen auf jeden Fall. Aber
nee, ist ein riesiger Konzern, wie gesagt, leider immer sehr teuer. Also denkt dran, schaut gerne mal Smart Broker euch an. Den Link findet ihr unten angepinnt oder wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast schaut in den Shownotes. Und dann dürft ihr euch auf nächste Woche freuen. Da haben wir eine sehr spannende Folge bereits vorproduziert, weil ich im Urlaub sein werde. Ich werde wahrscheinlich von dort nicht aufnehmen können. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Aber wir haben schon eine Folge aufgenommen, die Goldesel-Story, wie er zu dieser Pappnase geworden ist, die er heute ist. Das erfahrt ihr dann alles in der kommenden Folge. Da dürft ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.